الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Zunächst einmal meine liebe Geschwister, danke ich Allah سبحانه وتعالى, dass er uns dieses Treffen ermöglicht hat. Und mein Dank geht auch an die Geschwister dieser Moschee, diese Aktivitäten nachkommen und das Gut für ihre Geschwister auch herbeiführen und unterstützen. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiyum. Heute möchte ich ganz gern über ein Thema sprechen, die uns auch eigentlich sehr interessiert, nämlich so das Leben in einer pluralistischen Gesellschaft. Was sagt überhaupt der Islam darüber? Also einer Gesellschaft der Vielfalt, was der Islam darüber sagt. Und wie wir auch dann uns zu verhalten haben, in dieser Vielfalt sozusagen in einer Gesellschaft. Hat der Koran darüber gesprochen, die Sunna des Propheten, und wie wir uns verhalten sollen. Das Zusammenleben zwischen Muslime und Nicht-Muslime stützt sich auf zwei Grundlagen. Einmal der zahlreiche Geschöpfe, der Vielfalt der Menschen, und das andere die Einzigkeit des Schöpfers. Und die Einzigkeit des Schöpfers ist Allah subhanahu wa ta'ala, ohne Zweifel. Und der Islam bestätigt die verschiedenen Arten des Zusammenlebens. Al-Islam bestätigt die Vielfalt, verschiedene Arten des Zusammenlebens, der Vielfalt der Religionen und der Weltanschauung. Und es unterscheidet sich zwischen der Bestätigung der Überzeugung und der Bestätigung der reellen. Was die Bestätigung der Überzeugung ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, denn die Religion bei Allah ist der Islam. Al-Islam ist die Religion Allah subhanahu wa ta'ala, das ist für uns eine Überzeugung und davon sind wir überzeugt und glauben auch daran. Was Allah azza wa jalla auch gesagt hat, unmittelbar danach, wer etwas anderes annimmt als den Islam, das wird von ihm nicht angenommen. Das ist etwas reell. Das ist also eine Realität sozusagen, die uns dazu veranlasst, auch mit dieser Realität umzugehen. Es gibt andere Menschen, sie gehören nicht dem Islam, haben andere Überzeugungen, ganz gleich welcher Art. Das können Religionen, Weltanschauung, Philosophien, was auch immer. So hat der Islam den Umgang eigentlich geregelt. Unsere Religion hat den Umgang geregelt und bestätigt diese Vielfalt der Religionen. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim, لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ. Was bedeutet euch eure Religion und mir meine Religion? Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch in Surat al-An'am, damit ihr nicht sagt, die Schrift wurde nur auf zwei Gruppen von vor uns herabgesandt. Zwei Gruppen von Menschen, die an etwas glaubten und eine Offenbarung bekommen haben. Und das sind ohne Zweifel, wenn der Koran von Offenbarungen spricht und von Menschen, die vor uns da waren, dann geht es immer um Juden und Christen, die also die Schriften bekommen haben, wie zum Beispiel die Tora und das Evangelium. Der Koran sagt aus, dass die Bewahrung der Bücher ihnen übertragen wurde. Wir wissen, dass im Koran al-Karim Allah subhanahu wa ta'ala hat das versprochen, dass die Bewahrung des Koran al-Karim ihm obliegt. Er hat sich verpflichtet, Al-Quran zu bewahren. Allah subhanahu wa ta'ala. Aber das Tora und Evangelium hat es Allah subhanahu wa ta'ala ihnen überlassen. Wie Allah azza wa jalla sagt, gewiss, wir haben die Tora herabgesandt, in der Rechtleitung und Licht sind, womit die Propheten, die sich Allah ergeben hatten, für diejenigen, die dem Judentum angehören, walten, und so auch die Leute des Herrn und die Gefährten nach dem, was ihnen in der Schrift Allahs anvertraut worden war. Al-Quran spricht davon, dass Allah subhanahu wa ta'ala niemanden damit beauftragt hat, was Al-Quran al-Karim anbetrifft, hat Allah subhanahu wa ta'ala niemanden damit beauftragt, vielmehr Allah azza wa jalla hat das ja für sich in Anspruch genommen, dass er den Koran schützt. Und deswegen ist das ein Zeichen Allah azza wa jalla ohne Zweifel und die Bewahrheitung, das, was auch Allah subhanahu wa ta'ala und die Bewahrheitung sozusagen an das, was Allah subhanahu wa ta'ala auch vorher versprochen hat, nämlich dass er Al-Quran auf jeden Fall, deswegen sagt Allah azza wa jal, inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Dass Allah subhanahu wa ta'ala hat das versprochen, gewiss wir sind es, die wir die Ermahnung offenbart haben und wir werden wahrlich ihre Hüter sein. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns davon befreit. Und deswegen findest du, Al-Quran ist unmöglich, unmöglich. Man hat es versucht, aber ist unmöglich zu verändern. Warum? Weil Millionen Menschen und Abermillionen Menschen Al-Quran auswendig gelernt haben. Und Alhamdulillah Rabbil Alamin. Und ohne Zweifel ist das auch ein Versprechen Allah Azza wa Jal. Also gibt es also diese Vielfalt der Religionen. Haben wir ja gerade gehört, dass Vielfalt der Religionen in jedem Fall etwas Reelles, und genauso gibt es Vielfalt der Kulturen und Zivilisationen. Auch als der islamische Staat in Medina gegründet wurde, gab es auch davor persische und römische Zivilisation bzw. Kultur. Im Laufe der Zeit, meine Geschwister, haben die Muslime die Erfahrung gemacht, dass es auch eine Vielfalt an Rechtsschulen gibt. Das ist auch eine Realität, dass Muslime, wenn du hörst, dass der Muslime aus diesem Kreis kommt, dann wissen wir, da ist also hanafitische Rechtsschule. Und wenn sie dann aus dem Maghreb-Kreis kommen, dann überwiegt dort die malikitische Rechtsschule. Dann, wenn wir dann Al-Hijaz, arabische Halbinsel, nehmen und etwas dort in der Nähe, dann ist also hanbalitische Rechtsschule und so weiter. Also diese Vielfalt auch unter den Muslimen ist auch etwas Reelles und etwas Realität. Die Vielfalt der Rechtsschulen in Fiqh lehrt uns, dass die islamischen Texte sich in zwei Kategorien unterteilen. Auch hier lernen wir, also der Muslim, es ist nicht fremd, die Vielfalt. Ja? Der Muslim lernt das schon, wenn er Al-Quran, deswegen Al-Quran, meine liebe Geschwister, ist etwas Wertvolles. Deswegen dürfen wir uns nicht vom Koran auskoppeln und dann auch lernen und genau zuhören, was die Versen auch dann zu bedeuten haben, damit wir auch dann begreifen und versuchen, das in unsere Realität auch dann umzusetzen. Dann, wir haben gesagt, also gibt es zwei unterschiedliche sozusagen oder Kategorien Texte, die sich unterteilen. Einmal nennt man Text Al-Muhkam und das andere ist Al-Mutashabih. Das Al-Muhkam, was bedeutet, ist eindeutig. Und Mutashabih ist sozusagen, dass also verschiedene Meinungen auch dann beinhalten kann, auch interpretiert werden kann. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim, Hunna Ummul Kitab. Sie sind der Kern des Buches. Das ist also ein eindeutiger Text, das eigentlich eine Interpretation nicht zulässt oder eine Vielfalt der Interpretation. Wobei Ukhra Mutashabihat, und andere mehrdeutig. Und diese Bedeutung, dass sie verschiedene Bedeutungen haben können, und dies öffnet also eine Vielfalt der Meinung, und das ist im Islam auch legitim. Das ist also nicht etwas, was fremd, legitim, und wir werden auch gleich hören, in welchem Bereich, und nicht jetzt sozusagen als ein Grund zu nehmen, und jeder kann sich seine eigene Meinung bilden. Das ist auch fest geregelt, fest verankert, sozusagen in ihren Regeln, damit also nicht irgendeiner von außen kommt und versucht, aus seinem Verstand etwas zu interpretieren. Zum Beispiel den Vers, und ihr Frauen berührt habt. Ein Vers im Koran Karim bedeutet, dieser Vers, wie Umar radiallahu anhu diese Berührung, ein Legen des Fingers auf der Haut interpretiert hat. Als wenn einer sozusagen dieser Mess. Oder aber auch, wie Ibn Abbas radiallahu anhu, das Berühren ein Ausdruck für einen Geschlechtsverkehr auch interpretiert werden kann. Und im anderen Vers, sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Maryam, wo mich doch kein menschliches Wesen berührt hat. Und hier ist also nicht berühren als berühren, sondern tatsächlich hier, also kein Mann hat mit mir geschlafen. Genauso die Geschichte mit den beiden Gefährten. Eine Geschichte mit den zwei Gefährten, die unterwegs waren auf einer Reise, und sie haben kein Wasser gehabt und haben sozusagen, und die Gebetszeit ist eingetroffen, und sie haben Tayammum gemacht und haben gemeinsam gebetet. Innerhalb dieser Zeit von Gebetszeit haben sie unterwegs Wasser gefunden. Der eine von ihnen, weil die Zeit noch nicht, also noch innerhalb, die Gebetszeit war noch innerhalb der Zeit, hat er nur Wudu gemacht und das Gebet wiederholt. Der andere aber nicht. Und als sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kamen, berichteten ihm von diesem Vorfall, und er sagte, und jetzt auch diese Art von Vielfalt, dass man also nicht jetzt eine Staatsaffäre draus macht, wenn ein Bruder etwas macht, was aber auch innerhalb des Fiqh erlaubt ist, dass man es ihm abspricht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, du hast zwei Belohnungen für denjenigen, der das Gebet wiederholt hat. Und demjenigen, der das Gebet nicht wiederholt hat, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, du hast nach der Sunna gehandelt. Du hast nach der Sunna gehandelt. Das heißt also, nochmal das Gebet zu beten, ist also nicht notwendig. Und diese Vielfalt beruht also darauf, dass die Texte verschiedene Bedeutungen haben können. Sie können verschiedene Bedeutungen haben. Wie zum Beispiel, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam einige Sahaba nach Bani Qurayda geschickt hat. Und er sagte sinngemäß, niemand von euch betet erst in Asr, erst in Bani Qurayda. Einige von ihnen haben verstanden, sie müssen sich beeilen, damit sie dort Asr beten. Und einige haben das wortwörtlich genommen. Als sie dort ankamen, haben sie dort Asr und so weiter. Die anderen haben dann unterwegs gebetet. Ja. Das heißt also, als sie zurückkamen und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam vor ihrer Meinungs- und Verschiedenheit erfuhr, hat er keine der beiden Gruppen bezichtigt, einen Fehler gemacht zu haben. Keiner von den beiden, weil diese Interpretation ist also legitim, aber auch möglich. Und deswegen findest du unter dem Fuqaha im Fiqh-Bereich, dass die unterschiedliche Meinung durchaus gegeben ist, und dass man auch das auf eine Art und Weise tragen soll, dass so etwas legitim ist. So hat der Prophet niemand von ihnen getadelt, was ein Beweis für eine Bestätigung dafür ist, meine Geschwister, dass manche Texte sowohl so verstanden werden, aber als auch anders verstanden werden können. Also gibt es unter den Rechtsschulen unterschiedliche Meinungen, wie wir erfahren. Und es gibt ebenfalls eine Vielfalt der Veranlagung und natürlicher Art der Menschen. So findest du einen Mensch beispielsweise mild. Seine Neigung ist ziemlich mild. Und der andere hat also eine Entschlossenheit, aus naturell. Und die Geschichte lehrt uns, dass diese Eigenschaft sowohl beim Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu als auch beim Umar radiallahu anhu zu finden war. Auch das ist eine Art Vielfalt. Vielfalt, dass Abu Bakr Siddiq eher mild und Umar eher sozusagen ein entschlossener Mensch. Heißt aber nicht, dass Abu Bakr nicht entschlossen war, wenn es sein musste. Das heißt es nicht. Aber grundsätzlich von Natur aus. Nun, das, was wir hörten, sind verschiedene Facetten der Vielfalt. Einmal der Religionen Vielfalt, das ist möglich. Und Koran klärt uns auf, dass so etwas möglich ist. Und dass wir auch dann eine Möglichkeit suchen, wie wir auch mit Menschen auch miteinander leben können. Und wir werden auch gleich nach Regel hören. Der Islam, meine Geschwister, bestätigt also diese Vielfalt. Und ich sagte, es gibt Unterschiede zwischen Bestätigung und Überzeugung. Wie vorhin, inna dina indallahi al-Islam, das ist eine Überzeugung. Ja? Aber wenn jemand eine andere Religion annimmt, das wird von Allah, von ihm nicht angenommen. Das ist etwas Reelles, Realität. Es gibt also Christen, es gibt Juden, es gibt Götzendiener, es gibt Atheisten, es gibt alles Mögliche, sozusagen. Imam Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah sagte etwas sehr Wichtiges. Der Mensch ist von Natur aus bürgerlich, yani gesellig. Ein Mensch sitzt gern mit einem menschlichen Wesen und spricht gern und essen gern und tauschen gern aus, arbeiten gern. Also ist ein geselliger Mensch. Der Mensch ist von Natur aus gesellig, ist bürgerlich und von Natur aus gesellig. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, und die Erde hat er für die Geschöpfe angelegt. Yani für sie ist es gedacht, für die Geschöpfe. Er hat also nicht gesagt für Muslime oder für Christen oder Juden oder für Atheisten, für die Menschen. Und wir sind alle Menschen sozusagen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, und das Gute gehört allen Menschen zusammen. Das Gute, yani das Gute, was die Erde hergibt, gehört im Grunde allen Menschen zusammen. Wie Allah azza wa jal sagt, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Jami'a. Und er hat euch alles, was in den Himmel und auf der Erde dienstbar gemacht. Euch, ja, die Menschen alle. Und hier gibt es also Erfordernisse für Zusammenleben. Erfordernisse, also wir leben hier und wir müssen zusammenleben. Und die Gründe können also weltlich sein. Sie können also religiös, also um Nutzen zu verwirklichen. Sie können aber auch religiöse Gründe sein, um die Rechtleitung zu überbringen. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aus dieser Grundlage, dass man auch das Gute dem anderen auch dann überbringt. Warum lebe ich hier? Wozu lebe ich hier? Aus welchem Grund hat Allah das erschaffen? Also welchen Sinn macht es, dass ich lebe? Und die Gründe können auch sein, dass die Menschen sich an einem Ort niederlassen. Und das ist auch so, nehmen wir mal zum Beispiel Berlin, da gibt es so Treffpunkte, da gibt es Geschäfte, da gibt es auch Schulen, Arbeitsplätze, so gibt es auch Wege, die man auch da hinkommt. Der Mensch so sammelt sich an einem Ort, so dass sie auch miteinander leben. Die Gründe können auch sein, dass die Menschen in einem Ort niederlassen, um miteinander gesellig Aktivitäten, geselligen Aktivitäten nachzukommen. Und das ist die Regel, auf die man sich stützen soll. Heißt das jetzt, meine liebe Geschwister, dass die Religionsangehörigen die Verbindung zu den übrigen Menschen unterbrechen sollen, so dass die Religionsangehörigen Nationen nur für sich alleine sind? Ja, nicht, dass eine Rasse sagt, nur wir und die anderen nicht. Ja? Oder sind die Aktivitäten des Lebens alle, besonders wenn sie dann zusammenkommen und auch die Vorbestimmung es auch dann so gewollt hat, dass man auch in einem Ort zusammen lebt, ja? Wie zum Beispiel Reisen, Weggang, Aufbruch, Auswandern, Umsiedeln, was das Zusammenleben erfordert. Denn eine Nation kann unter Umständen mehrere Sprachen haben. Mein Kulturkreis Marokko, da gibt es also Arabisch, gibt es berberische Sprache, ist eine andere, man sagt also Dialekt, aber hat mit Arabisch nichts zu tun. Und diese berberische Sprache ist im Norden, ist im Atlas, ist im Süden. Und sie leben, also sie haben auch frühere Kulturen, die sich integriert haben in der Religion. Also das kann sozusagen verschiedene Sprachen haben. Und eine Nation kann auch mehrere Religionen auch haben. Können. Also finden es beispielsweise in Jordanien gibt es Muslimen und Christen, die leben nebeneinander über Jahrhunderte lang. So findest du beispielsweise in Marokko, weil ich jetzt herkomme, weiß ich das sozusagen, das ist mein Ursprungsland, da gibt es Juden, die leben über 3000 Jahre dort. Also da, die kann man sich nicht wegdenken. Also haben sie gelernt, miteinander zu leben und die Interesse, die gemeinsame Interesse auch dann zu fördern. وَتَعَاونُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und zu seinen Zeichen gehört die Erschaffung der Himmel und der Erde und euch die Verschiedenheit eurer Sprache und Farben. Gehört zu Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala und zu seiner Vorbestimmung. Und die Früchte dieser Unterschiedlichkeit und der Vielfalt sind, wie der Koran Karim sagt, um euch kennenzulernen. Damit wir uns also kennenlernen. Ja? Und das Wort, um euch kennenzulernen, beinhaltet drei Bedeutungen. Einmal bedeutet das, damit ihr euch gegenseitig kennenlernt. Dann das zweite, durch dieses Kennenlernen erlangt man Wissen und Wissenschaft. Durch dieses Kennenlernen erlangt man also Wissen und Wissenschaft. Und das dritte, freundlich und gütig zueinander zu sein. Die Menschen, ja, um euch kennenzulernen, auf Arabisch, Litaarafu. Ja, Litaarafu, sozusagen. Denn die Früchte, um euch kennenzulernen, als Beispiel, und das Erlangen von Wissen, erfordert Freundlichkeit und Güte zu jenen, von denen das Wissen erlangt wird. Yani, wenn dein Sohn oder deine Tochter in die Schule geht und da steht ein Lehrer oder eine Lehrerin und vermittelt das Wissen deinem Kind, ja, dann sollte das eigentlich, um euch ja auch kennenzulernen, eine gute Zusammenarbeit entwickeln. Das Geben und Nehmen. Wir nehmen, das Wissen kommt, wir wollen ja das Wissen haben. Wir wollen auch unsere Kinder, dass sie sich auch entwickeln. Und dann die Beziehung zu Lehrern, das ist ja nur ein Beispiel, genauso Professoren oder wo auch immer, ja, ist also eine grundlegende Angelegenheit, die uns eigentlich eher unterstützend fördern sollte. Ja, oder von denen man etwas gelernt hat, wenn man etwas gelernt hat, das Minimum, was er von mir erfahren darf als Muslim, dass ich für ihn ein Dua mache, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn recht leitet. Minimum, weil ich habe Nutzen von ihm, etwas Gutes von ihm genommen. Oder durch die man zu bestimmten Nutzen gelangt. Wir leben also beispielsweise in Europa. Und ich habe das sozusagen auch bewusst ausgesucht, weil so ein Thema finde ich äußerst wichtig, und auch das Verhalten des Propheten Sallallahu gibt es also genug Überlieferungen dafür, darüber, und Koran auch genug gesagt, und es gibt auch Rechtsgelehrten, die auch versuchen, dahingehend auch dann aufzuklären. Wir leben also in Europa, und in Europa existiert auch ebenfalls Vielfalt. Religionen, Sprachen, Kultur, ja, wie wir gerade gehört haben, gibt also Rassen, Dialekte, Bräuche, und wir Muslimen finden uns mitten in dieser Vielfalt. Ja. Ich war mal in der Schweiz und kam in einem Dorf und sie sprechen romanische Sprache. Ja. Romanische Sprache habe ich immer verbunden mit Rumänien oder so etwas. Das also gab es Leute dort, war für mich also zumindest interessant mal zu erfahren. Also wie viel Vielfalt, vieles wissen wir gar nicht. So gibt es also fundamentale Prinzipien für das Zusammenleben, meine liebe Geschwister. Ja, fundamentales Prinzip also zwischen Menschen untereinander. Das erste fundamentale Prinzip ist die Überzeugung, dass der Frieden ein Grundprinzip für das Zusammenleben ist. Grundsätzlich müsste normalerweise Frieden unter den Menschen sein. Wenn wir mit anderen Menschen zusammenleben, dann müssen wir versuchen, Frieden zu fördern und zu bewahren und aufrecht zu erhalten. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist As-Salam von seinem Namen, und der Gruß der Frieden ist auch As-Salam, und das Paradies ist Aufenthaltsort des Friedens, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Und das Grundprinzip für das Zusammenleben beruht auf Frieden. Krieg, meine Geschwister, ist etwas, was eigentlich keine Seele will und ist immer eine Ausnahme. Immer eine Ausnahme. Und das ist Leid und Schmerz und Verlust und Trauer und so weiter. Aber Frieden ist im Grunde Kern dieser Religion. Sie ist nicht gekommen, um Kriege zu stiften. Und so muss gesagt werden, dass das Grundprinzip für das Zusammenleben der Frieden ist, und wir sind gut beraten, unsere Denkweise in unseren Angelegenheiten zu korrigieren. Dass wir also die mittische Denkweise bei uns fördern. Dass wir auch dann versuchen, das Grundprinzip vom Prophet sallallahu alaihi wasallam, der damals auch unter den Menschen gefördert hat und aufrecht zu erhalten pflegte und auch sie versucht hat zu pflegen, außer wenn die andere Seiten immer die Verträge dann aufgelöst haben, nicht vom Prophet aus ging nie ein Bruch, sallallahu alaihi wasallam. Dann ist also das Grundprinzip, und wenn wir hier sind, versuchen wir natürlich ein gutes Bild dieser Religion auch dann zu vermitteln. Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam aus Barmherzigkeit gesandt. Wenn dieses Verständnis klar ist, leiten sich von den Säulen des Friedens Prinzipien zusammen ab. Dann gibt es Prinzip, davon überzeugt zu sein, dass die Menschen einen gemeinsamen Ursprung, es gibt etwas Gemeinsames mit Menschen, ganz gleich, wo sie herkommen und welche Religion sie haben. Nämlich der gleichen Ursprung. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, o ihr Menschen, euer Herr ist einer und euer Vater ist einer. Unser Herr ist Allah subhanahu wa ta'ala, ist einer für die gesamte Menschheit. Und der Vater, der Ursprungsvater, ist Adam alaihi salam. Er war der erste Mensch, und Hawa war auch die erste nach Adam a.s. die erste Frau. Ja? Und von daher, wenn wir das begreifen, dass es uns etwas verbindet und dadurch möglichst auch versuchen, die Herzen zu gewinnen, ja, und den Frieden zu verbreitern, dann ist das eigentlich die Absicht dieser Religion. Prinzip Nummer zwei ist Al-Karama. Al-Karama, wenn du willst, Ehre oder Würde eines Menschen. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen gewürdigt, weil er als Mensch erst einmal, und diese Al-Karama gilt erstmal für alle Menschen, für die gesamte Menschheit. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben ja die Kinder Adams geehrt. Wir haben die Kinder Adams geehrt. Und die Ehre ist, dass der Mensch ein Mensch ist. Ein Mensch erst einmal. Und das gilt auch dann als aufrecht zu erhalten. Prinzip Nummer 3 ist, dass die Vielfalt der Religion durch den Willen Allah subhanahu wa ta'ala existiert. Es steht nicht in meiner Kraft oder Fähigkeit, die Religionen praktisch zu beseitigen. Allah wollte das so etwas auch. Ist auch eine Prüfung für uns. Wie gehen wir damit um? Sind wir trotzdem gerecht? Haben wir trotzdem einen gerechten Blick? Vermitteln wir auch die Religion, wie es auch so zu erwarten ist? Bringen wir uns auch in dieser Gesellschaft, die Gesellschaft allgemein? Ja, nicht jeder ist böse. Und dies ist eine Realität, die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran Karim sagt. Und er sagt zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Willst du etwa die Menschen dazu zwingen, gläubig zu werden? Geht nicht, man kann nicht einen Iman zwingen. Man kann nicht jemanden zu etwas zwingen. Nur wenn jemand will, diese Willensfreiheit hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen überlassen. Wenn er das nicht will, dann will er das nicht. Und deswegen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat versucht, sallallahu alaihi wasallam, aus Barmherzigkeiten die Menschen diese Barmherzigkeit dieser Religion so nah wie möglichst am liebsten in Herz zu pflanzen. Manchmal hat ihn das so gekränkt, dass sie nicht angenommen haben, so dass Allah subhanahu wa ta'ala auch gesagt hat, du bist beauftragt nur zu überbringen. Dein Auftrag zu überbringen. Die Hidayah liegt in den Händen Allah subhanahu wa ta'ala. Und Prinzip Nummer 3 ist, meine Geschwister, Zuneigung. Zuneigung und Anführungszeichen Freundschaft, wobei hier viele auch dann falsch verstehen, darf nicht auf Kosten der Religion gehen, darf nicht auf Aqidah der Religion gehen. Wenn das aber, was Nachbarschaft anbetrifft, wenn das aber auch Klassenkameraden, Arbeitskollegen, Studienkollegen, sozusagen eine Art so menschliche Beziehung, die auch entstehen kann, darüber gibt es kein Problem in unserer Religion. Überhaupt kein Problem. Oder Sportkamerad, wie viele von unseren Kindern gehen in Fußballverein. Ja? Aber sie aufzuklären, das sind Menschen, die eine andere Religion haben, andere Kultur haben. Möge Allah azza wa jalla sie auch dann in die Barmherzigkeit führen. Das wollen wir. Gleichzeitig darauf zu achten, dass wir unseren Prinzipien und Fundamenten der Religion nicht aufgeben. Also das ist ja unsere so damit identifizieren uns auch damit sozusagen, ja, unsere Religion, ja, wir haben auch gehört, es gibt Vielfalt der Religionen, also ist das unsere Religion, ja, und das ist auch etwas, was wir auch praktizieren wollen und lernen möchten und Allah gehorsam sein wollen und auch stolz zu sein, Muslim zu sein. Genauso, meine Geschwister, stolz sein, treue Bürger zu sein. Treue Bürger, das verlangt deine Religion von dir, dass du ein treuer Bürger bist. Du bist nicht hier, um zu betrügen, um zu lügen. Du bist nicht hier, um zu täuschen. Du bist nicht hier, um Dinge zu machen, die Allah Azza wa Jalla und sein Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam verboten hat. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat immer alles beglichen, wenn er, und es ist bekannt in der Sira, und deswegen ist wichtig, dass wir Sira lernen. Es ist wichtig, wenn wir Sira lernen, sie auch dann anderen Menschen auch dann vorstellen. Biografie des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er hat auch dann Beziehungen zu anderen, andersdenkenden, anderen Religionen, anderen Weltanschauungen, die da waren. Auch diese Beziehung, die menschliche Beziehung. Manchmal hat er auch Geld ausgeliehen von einem Juden oder von Juden sozusagen und mit ihm Verträge geschlossen, hat sie auch wieder zurückgebracht und bezahlt. Das alles lehrt uns eigentlich unsere Religion, dass wir keine Berührungsängste haben dürfen, sondern vielmehr, wir sind eigentlich selbstbewusst genug, ja, mit anderen Menschen umzugehen, ohne irgendeine Feindseligkeit im Kopf durchgehen zu lassen, um ungerecht jemanden gegenüber. Denn diese Religion erzieht im Grunde sozusagen die Eigenständigkeit, die eigene Souveränität, ohne ungerecht zu werden. Und sie macht dich auch zum eigenständigen Menschen. Ja, der auch dann seine Rechte verlangen kann, aber andere Rechte nicht verletzt, auch seine Gerechtigkeit nicht die Grenzen zu überqueren, aber auch andere gegenüber nicht ungerecht zu werden. Denken wir an einen Muslim, der eine Frau, der Leute der Schrift zum Beispiel heiratet, also was wir sagen, Freundschaft beispielsweise und Zuneigung, heiratet er sie nur, damit er sozusagen sie hasst. Sondern da ist mehr dabei. Das ist zulässig. Es darf aber nicht in Religion übergehen. Dass also das auf Kosten der Religion geht. Hier ist es natürlich eine ganz klare Grenze. Prinzip Nummer 5 aus dem Koran. Der Koran sagt uns: Und streitet mit den Leuten der Schrift nur in bester Weise. Meine liebe Geschwister, auffallend in diesem Vers, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, auch nur in bester Weise. In anderen Vers gegenüber einem Muslim sagt Allah subhanahu wa ta'ala, du ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana. Und hier mit Leute der Schrift auf eine beste Art und Weise, in der Hoffnung, dass du sein Herz gewinnst. Du willst ja von ihm persönlich nichts, aber du gönnst ihm, dass er die Barmherzigkeit erfährt. Dass er auch dann, inshallah, die Barmherzigkeit auch schafft. Wie idnillah sabil ali. Dass er auch in die Nähe Allah azza wa jalla auch dann erreichen kann. Ja? Und deswegen spricht Allah subhanahu wa ta'ala nicht, dass wir mit ihnen streiten und uns beschimpfen, sondern eigentlich, wenn wir dann merken, dass es also zu einer Übertreibung geht, und dass es zu einem Streit geht, وَإِذَا خَاطَبَكُمُ الْجَاهِلُونَ, dann so was sagen wir, Salama, dann drehen wir uns um und gehen eigentlich. Ja? Dann brauchen wir uns das nicht anzutun, das Beschimpfung. Aber wenn es zu einer guten Unterhaltung kommt, zu einer guten Diskussion, dann immer auf die beste Art und Weise. Prinzip Nummer 6 ist, gütig und gerecht zu sein. Gütig und gerecht zu sein. Gütig sein bedeutet, Gutes zu tun. Wie zum Beispiel Krankenbesuch. Wenn du einen Nachbar hast und er ist im Krankenhaus, dann besucht man ihn. Besuch, wenn er einen Todesfall hat, ohne jetzt diese religiöse Beileidskundung oder Gratulation. Wenn er etwas, einen Abschluss, etwas sozusagen erlangt, dann kein Problem in diesem Zusammenhang. Und dies geschieht auf der Basis der Menschlichkeit und des Zusammenlebens. Und dies muss das Ziel sein, meine liebe Geschwister. Und die Aussprüche, die man benutzt, dürfen nicht derart sein, dass sie etwas Falsches bestätigen. Es sind nicht da, um etwas Falsches zu bestätigen. Das liegt uns fern. Wir sind nicht Menschen, die Shahada zu Zor machen, sondern wir wollen eigentlich demjenigen genauso gerecht sein, wie wir auch für uns gerecht sein wollen. Und dieser Herausforderung nachzukommen, müssen wir unsere Religion lernen, meine Geschwister, welche eine Religion der Mitte ist, unsere Religion zu lernen. Und lernen bedeutet, dass wir sie auch versuchen, von Fundament sie auch dann zu lernen. Und damit wir auch dann die Mitte dieser Religion erfahren und lernen die Religion sozusagen, wenn wir sie dann gelernt haben, versuchen wir auch zu lernen, diese Mitte in die Realität umzusetzen. Dass wir sie auch dann in unserem Leben umzusetzen. Davon gibt es zahlreiche Beispiele. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat es uns vorgemacht. Die Sahaba radiallahu anhu gibt es zahlreiche Ereignisse. Die Geschichte der Muslime ist gefüllt von Beispielen, alhamdulillah. Wir begnügen uns inshallah mit diesen wenigen bescheidenen Worten, die wir gerade gehört haben. Ich hoffe, dass sozusagen dass das Ziel erreicht wurde, dass Al-Quran tatsächlich von Vielfalt spricht und bestätigt und auch den Umgang mit ihnen geregelt hat. Und wir haben auch Vielfalt in unserer Religion, die im Rahmen des Erlaubten, auch geregelt worden ist. Und die Religion erzieht uns auch eine Reife, so dass wir auch mit dieser Realität auch dann umgehen können. Dazu benötigen wir auch etwas Wissen darüber, damit wir auch dieses Wissen inshallah in die Realität auch umsetzen können. Jazakumullahu khairan für eure aufmerksames Zuhören. Tayyib, dann hat mich sehr gefreut, hier bei euch sein zu dürfen. Barakallahu fikum für eure Einladung. Jazakumullahu khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala eure Arbeit segnen und euresgleichen vermehren und dass ihr nach wie vor, alhamdulillah, das Gute der Muslime in dieser Moschee dann zieht. Subhanakallahumma wa bihamdih, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.